Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Jetzt, da milliardenschwere Konjunkturmaßnahmen beschlossen werden sollen, auf EU- und auf Bundesebene wird um die Fördermaßnahmen gestritten. Zum Beispiel um die Autokaufprämie. Wir berichten ausführlich aus europäischer und deutscher Sicht. Außerdem gehen wir in Umwelt und Verbraucher in den Wald, in den Thüringer Wald, und wollen wissen, wie die heimischen Laubbaumarten reagieren auf diesen niederschlagsarmen Frühling in Folge. Im Verbrauchertipp geht es um Banking-Apps. Die Spitzen der Regierungskoalition beraten heute über die Ausgestaltung des milliardenschweren Konjunkturprogrammes, das die heimische Wirtschaft während und nach der Corona-Krise unterstützen soll. Besonders umstritten sind die Pläne für eine Kaufprämie für Pkw. Dirk Rodenkirch berichtet.
Wenn Rabatt, dann muss er dem Elektroantrieb dienen, sagt der SPD-Chef Walter Borjans. Eine staatliche Förderung für Autos mit Verbrennungsmotoren lehnen die Sozialdemokraten ab. Bundesverkehrsminister Scheuer will dagegen Autokaufprämien auch für Diesel und Benziner. Der CSU-Politiker sagte der Funke Mediengruppe, für alternative Antriebe gebe es schon lange eine Kaufprämie, den Umweltbonus. Jetzt könne es nur darum gehen, weitere Fahrzeuge zu fördern, auch die modernen Verbrenner. Das fordert auch der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann. Er meint, man könne eine Branche nicht hochziehen, wenn man nur einen kleinen Teil ihrer Produkte fördere. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters will das CDU-geführte Bundeswirtschaftsministerium 5 Milliarden Euro für Autokaufprämien bereitstellen, sowohl für Elektroautos als auch für Diesel und Benziner. Wirtschaftsexperten des IFO-Instituts zweifeln an der Wirkung solcher Prämien. Sie kurbelten zwar kurzfristig Autoverkäufe an, mittelfristig würden aber kaum mehr Fahrzeuge abgesetzt.
Die Ausgestaltung des geplanten milliardenschweren Konjunkturprogramms für die deutsche Wirtschaft sorgt für Diskussion, denn es geht nicht nur um die Frage, ob Familien gezielt gefördert werden sollen oder wie Kommunen entlastet werden könnten, sondern auch um die Frage, welche Technologien zukünftig gefördert werden. Und das beschäftigt neben der Wirtschaft auch Umwelt- und Klimaschützer, die die Krise auch nutzen wollen, um gezielt ökologischere Antriebsformen und ressourcenschonendere Produktionsweisen zu fördern. Heute Morgen präsentierte ein breites Bündnis an Klimaschützern ihre Forderungen. Anja Nils war dabei.
Unter dem Motto Klimaziel statt Lobbydeal geht es heute bei Demonstrationen und Kundgebungen in über 60 Städten in Deutschland um ein sozial-ökologisches Konjunkturpaket. Denn damit hätten die bisherigen Maßnahmen und Vorschläge der Bundesregierung wenig zu tun, meint Luisa Neubauer von Fridays for Future.
Wie das nicht aussehen soll, hat die Bundesregierung nun bewiesen mit einer Zusage von 9 Milliarden Euro an die Lufthansa ohne verbindliche Klimaziele oder Debatten über eine Abwrackprämie für Verbrenner. Profiteure der Corona-Programme sind bis dato die großen Wirtschaftslobbys.
Während heute im Koalitionsausschuss über das erste Konjunkturpaket zur Bewältigung der Corona-Krise diskutiert wird, weisen Fridays for Future gemeinsam mit dem Paritätischen Gesamtverband und Verdi darauf hin, dass mit den jetzt zu beschließenden Maßnahmen womöglich die Weichen für Jahrzehnte gestellt werden. Die Schulden müsse dann die junge Generation abbezahlen, so Neubauer.
Konjunkturmaßnahmen können langfristig nur helfen, wenn sie am 1,5-Grad-Ziel ausgerichtet sind und das Wohl von Gesellschaft und Menschen an erster Stelle stellen. Dazu braucht es klare Bedingungen für gerettete Unternehmen und Investitionen in emissionsarme Sektoren wie Bildung und Pflege, Zukunftstechnologie und die Mobilitätswende statt Lobbygeschenke.
Dabei gehe es auch darum, mit welchen Auflagen Förderungen verknüpft werden, sagt Helena Marschall von Fridays for Future.
Das heißt, ein Unternehmen kann zum Beispiel nur unterstützt werden, wenn es einen Plan vorliegen kann, wie es das 1,5-Grad-Ziel als Unternehmen quasi einhalten kann. Und wir können jetzt nicht fossile Subventionen weitermachen und wir können jetzt nicht in veraltete Technologien investieren wie der Verbrennungsmotor, der einfach nicht vereinbar ist mit diesem 1,5-Grad-Ziel.
Darüber hinaus sei so etwas wie eine Abwrackprämie auch sozial ungerecht, weil sie nur denen zugutekommt, die sich ein Auto leisten können. Soziale Absicherung und konsequenter Klimaschutz dürfen und müssen sich aber keinesfalls im Weg stehen, sagt Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband. Er fordert mehr Lebensqualität für alle und keine Vertiefung sozialer Spaltungen. Das ginge nur durch sozial gerechte Investitionen in Wohnungs- und Verkehrspolitik, Bildungs- und Gesundheitspolitik, Pflege und soziale Dienste.
Kurzfristig müssen die Verlängerung und die Verbesserung der Kurzarbeiterregelung daher ebenso auf die Tagesordnung wie die des Elterngeldes. Völlig unakzeptabel ist es dagegen, dass sich die Bundesregierung bisher trotz heftigen Drängens jeglicher Hilfen für die Ärmsten, für die Millionen in Hartz IV und Altersgrundsicherung verschließt. Dies, obwohl Tafeln geschlossen haben, Schulspeisungen ausfallen und Lebensmittelpreise in die Höhe schnellen. Die sofortige Erhöhung der Regelsätze um 100 Euro ist zwingend notwendig.
Dieses Geld käme dann auch sofort und direkt dem Konsum zugute und könnte wiederum die Wirtschaft ankurbeln, so Schneider. Mira Ball von Verdi weist ebenfalls auf den Stellenwert einer starken öffentlichen Daseinsvorsorge hin. Es werde mit 40 Milliarden Euro Steuerausfällen gerechnet bei steigenden Ausgaben der Kommunen. Besonders betroffen und damit jetzt besonders unterstützungsbedürftig sei der ÖPNV, der durch Corona schwere Einnahmeverluste habe. Eine Einschränkung des Angebots sei jetzt aber weder sozial noch klimafreundlich.
Im gesamten Verkehrssektor verantwortet der öffentliche Nahverkehr 3% der Treibhausgasemissionen, der Verkehr mit Pkw 75%. Zur Erreichung der Klimaziele müssten deutliche Anreize für einen Umstieg vom Pkw in den ÖPNV gesetzt werden. Dazu trägt eine Mobilitätsprämie bei, mit der in erster Linie ÖPNV-Abonnements, Jobstickets, Bahncards sowie die Anschaffung von Fahrrädern und E-Bikes gefördert werden. Die Mobilitätsprämie sollte die Höhe eines durchschnittlichen Jobtickets betragen.
Fridays for Future fordert darüber hinaus eine Erhöhung des CO2-Preises, eine komplette Abschaffung von Subventionen für fossile Energieträger und Steuergelder nur noch für Unternehmen und Projekte, die mit den Klimazielen in Einklang stehen. Beim Konjunkturpaket der Bundesregierung, über das heute entschieden werden soll, geht es um rund 80 Milliarden Euro.
Anja Nils berichtete für uns aus Berlin. Der europäische Green Deal müsse als Kompass aus der Corona-Krise genutzt werden, forderte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Ende April. Die Investitionen von Milliarden Euro, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, sollen auch genutzt werden, um umwelt- und klimafreundlichere Technologien, Ideen und Strategien zu fördern. Unter anderem damit in der EU bis 2050 keine Netto-Treibhausgasemissionen mehr freigesetzt werden. Doch lassen sich die beiden Ziele, die Wirtschaft anzukurbeln und das Klima zu schützen, nach Corona überhaupt noch vereinbaren? Paul Vorreiter berichtet für uns aus Brüssel.
Wie viel vom europäischen Grünen Deal bleibt nach der Corona-Pandemie noch übrig? Eine Gruppe von Umweltpolitikern, Aktivisten und Personen aus der Zivilgesellschaft fürchtet, dass die EU-Kommission ihre ehrgeizigen Versprechen nicht einhalten wird und dass auch der Corona-Wiederaufbaufonds kaum oder zu unverbindlich an Umweltschutzauflagen geknüpft ist. Sie haben einen Aufruf gestartet. Erste Forderung darin, Investitionen und Subventionen in fossile Energien sollen gestoppt werden. Zu den Erstunterzeichnern zählen unter anderem Luisa Neubauer von der Fridays for Future Bewegung, der NABU-Dachverband Climate Action Network Europe, aber auch eine Reihe von Europaabgeordneten, unter ihnen der grünen Haushaltspolitiker Rasmus Andresen.
Die EU-Kommission hat als eine ihrer ersten Reaktionen auf die Corona-Krise sämtliche Kriterien für die Regional- und Strukturfonds, die Auszahlung der Mittel, aufgehoben. Das bedeutet, dass Mitgliedstaaten mit dem Geld auch in fossile Energie, in Kohlekraft investieren können. Und dies kritisieren wir scharf.
Die Unterzeichner des Aufrufs fordern zudem, dass die Steuerfreiheit auf Kerosin schon im kommenden Jahr wegfällt, Einnahmen aus einer EU-Steuer auf Gewinne großer transnationaler Unternehmen in den Schutz der Artenvielfalt und den Klimaschutz gesteckt werden. Manche der Forderungen will die EU-Kommission auch in der Architektur ihres 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds berücksichtigt haben. Gelder, um Länder wieder nach der Corona-Krise auf die Beine zu stellen, sollen an die Wirtschaftsempfehlungen der EU-Kommission, das sogenannte europäische Semester, geknüpft sein, ebenso an die nationalen Klima- und Energiepläne. Grünen Klimapolitiker Michael Bloss sieht darin allerdings kein wirksames Instrument.
Das europäische Semester hat eben keine klaren Bedingungen für den Klimaschutz und die ökologische Transformation der Wirtschaft. Es ist ein Instrument, was darauf abzielt, die wirtschaftliche Stabilität in Europa zu garantieren, aber nicht darauf, die Innovation und die Transformation der Wirtschaft nach vorne zu bringen. Und bei den Energie- und Klimaplänen ist es so, dass Deutschland noch nicht mal den eigenen Plan abgegeben hat. Da wissen wir also gar nicht, was drinsteht, da kauft man die Katze im Sack.
Bloss plädiert stattdessen dafür, die Auszahlung des Geldes an Nachhaltigkeitskriterien zu knüpfen. Der Wiederaufbaufonds der EU-Kommission hängt strukturell mit dem EU-Budget zusammen, auf das sich die Mitgliedstaaten für die Jahre 2021 bis 2027 noch verständigen müssen und welches das Parlament bestätigen muss. Wie grün der Umbau der EU wird, hängt maßgeblich davon ab, wie grün das Budget wird. Die EU-Kommission hält beim vorangegangenen Kompromissvorschlag von Ratspräsident Michel nur kosmetische Veränderungen für angebracht. André Prescher vom Naturschutzbund sieht mit Blick auf die Agrarpolitik, den größten und umstrittensten Haufen im EU-Haushalt, die Prioritäten falsch gesetzt. An den Direktzahlungen an die Landwirte nach Betriebsgröße würde im Wesentlichen festgehalten.
Trotz leichter Anpassungen sollen weiter 3/4 des Budgets über 40 Milliarden Euro im Jahr für pauschale Flächenprämien eingesetzt werden. Nur 1/4 für konkrete Umweltmaßnahmen im ländlichen Raum.
Sowohl was den EU-Haushalt angeht, als auch den Wiederaufbaufonds sowie das EU-Klimagesetz, das im März vorgelegt wurde, stehen die Verhandlungen noch weit am Anfang. Vermutlich wird eine Einigung erst im zweiten Halbjahr gelingen, dann unter deutscher Ratspräsidentschaft. Das heißt, es fällt in Deutschlands Verantwortung, einen Kompromiss zu finden, mit dem Mitgliedsländer und Parlament leben können. Mitte Juni wird sich der EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs erstmals mit den Plänen der EU-Kommission befassen. Dann wird auch erstmals erkennbar werden, ob überhaupt die Appelle der Umweltschützer in den Mitgliedstaaten gehört wurden. Wahrscheinlicher ist es aber eher, dass starker Widerstand aus Osteuropa kommen wird.
Deutscher Funk-Korrespondent Paul Vorreiter berichtete aus Brüssel. Auf den ersten Blick scheint es den Laubwäldern noch gut zu gehen und sie sehen tatsächlich besser aus als so mancher Fichtenforst. Doch Eichen, Buchen, Birken und Eschen sind geschwächt durch viele heiße Sommer in Folge und viel zu wenig Niederschlag. Sie hatten deshalb in diesem Frühjahr auch nicht die Kraft, ausreichend Blätter zu bilden für eine volle grüne Laubkrone. Auch dieses Frühjahr war in Deutschland eines der sonnigsten seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes waren der März, April und Mai auch deutlich zu trocken. Wie verkraftet das der Wald? Das möchte ich von Ingolf Proft, Diplom-Forstwirt beim Forstlichen Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha, wissen. Herr Proft, ich erreiche Sie im Wald bei der Arbeit. Wie steht es denn um den Thüringer Wald, wenn Sie sich umsehen?
Ja, schönen guten Tag. Ich selber befinde mich jetzt eigentlich sogar in einem Fichtenwald, wo wir aber sehr viel mit Laubwald arbeiten, mit Laubbaumarten. Und wenn man hier in den Wald schaut, dann könnte man schon eher den Eindruck von Herbststimmung bekommen, weil die Bäume doch sehr braun aussehen, das Laub abwerfen und ja, wirklich so eine Braunfärbung bekommen, wie wir es eher vom Herbst kennen.
Jetzt ist das ja schon einer von vielen Frühjahren und vielleicht auch kommenden Sommern in Folge, der viel zu trocken und zu heiß ist, begleitet von Wind. Das heißt, die oberen Bodenschichten sind ausgetrocknet. Verkraften das alte Laubbaumarten, weil sie tief wurzeln, oder haben die genauso zu kämpfen wie Fichten? Nur es sieht ein bisschen anders aus.
In der Häufung von den Wetterextremen, wie wir sie jetzt mittlerweile zu spüren haben, geht das auch in manchen Waldbeständen ziemlich an die Substanz. Und Sie hatten das in der Anmoderation erwähnt, auch dieses Frühjahr war viel zu warm, viel zu trocken. Die Bäume fingen sehr zeitig an auszutreiben und dann hatten wir im Mai mit den Eisheiligen ein Spätfrostereignis, so nennen wir das, was gravierende Schäden mit sich brachte, weil diese jung ausgetriebenen Bäume schlagartig erfroren sind, was hier die Situation gerade in vielen Bereichen Thürings extrem verschlimmert hat. Da kommt eins zum anderen, zeitiges Frühjahr und dann nochmal ein Frost von unter minus 4 Grad hat hier doch das Bild in den Buchen deutlich verändert.
Nun sind Sie ja schon lange dabei, den Wald umzubauen, um ihn irgendwie an diese Klimaextreme anzupassen. Was nehmen Sie da vor oder was versuchen Sie dort?
Leider haben auch wir kein Patentrezept. Das wäre schön, wenn wir so eine Universalbaumart hätten. Am Ende ist es das, was viele Forstkollegen auch sagen, Mischwald ist die beste Variante, Wald für die Zukunft fit zu machen. Dass wir mit vielen Baumarten, die alle irgendwie anders auf extreme Ereignisse reagieren, als Waldbestand trotzdem auch für die Zukunft gewappnet sind. Und das heißt, wir bringen viele Baumarten ein, in den Laubwaldgebieten viele Baumarten, die mit Trockenheit und Wärme gut auskommen. Das sind Sorbusarten, Hainbuche, Lindenarten. Und in den bergigen Regionen sind es dann Baumarten wie die Weißtanne und auch Bergahorn, auch die Ulm, wo es noch funktioniert und natürlich auch die Buche. Sie ist und bleibt auch eine wichtige Baumart, heimische Baumart, die wir brauchen.
Wenn Sie jetzt neue Baumarten einbringen und versuchen, den Wald umzubauen, wie kann man das noch unterstützen? Weil die Hitze können wir ja jetzt so spontan nicht abschaffen.
Das ist richtig. Das ist immer so ein schwieriger Spagat. Das Wichtigste ist immer, dass wir, was zum Glück in Deutschland, in allen Regionen nicht mehr das Bild der Forst ist, dass wir mit Kahlschlägen arbeiten, sondern dass wir eine Auslesedurchforstung machen, eine selektive Bewirtschaftung unserer Bestände und dass wir in vorhandene Bestände, in den Schutz der Altbäume, die neue Baumgeneration pflanzen, dass die kleinen Bäume, die wesentlich empfindlicher auf Frostereignisse, auf Trockenheit reagieren, dass die im Schutze der alten Bäume erstmal anwachsen und quasi die ersten Jahre sich an ihren Boden, an ihr Klima dann anpassen können. Also dieses Arbeiten in den Waldbeständen ist ein ganz wichtiges. Und dann natürlich auch immer der Blick in die Zukunft. Wo wird es deutlich wärmer, wo wird es deutlich trockener? Und dann nicht mehr auf die Rezepte der Vergangenheit zu achten, sondern eher zu gucken, welche Baumarten sind robust aufgestellt hinsichtlich Trockenheit und Wärme. Und da gibt es viele heimische. Ich muss sie nur standortsgerecht anpassen.
Vielen Dank für diesen fachkenntnisreichen Blick in den Wald. Ingolf Proft war das, Diplomforstwirt beim Forstlichen Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha. Sie sind das Maskottchen der Millionenmetropole Hongkong, die berühmten weißen Delfine, die tatsächlich meist rosa sind. Doch ob weiß oder rosa, gesehen werden sie kaum noch vor der Küste. Die Gewässer sind verschmutzt und überfischt und riesige Bauprojekte gefährden den Lebensraum der Delfine noch zusätzlich. Axel Dorloff berichtet.
Es ist heiß und schwül an diesem Tag im Mai. Ein Motorboot tuckert entlang der Westküste der Insel Lantau im Süden von Hongkong. Je näher das Gewässer kommt, in dem sich normalerweise die Delfine von Hongkong aufhalten, desto langsamer wird das Boot, bis es fast stillsteht. Yu Ki-loi ist 29 Jahre alt und arbeitet ehrenamtlich für die Hongkonger Gesellschaft zum Schutz der Delfine.
Wir machen heute eine Art Bildungstour, um die Delfine zu beobachten und mehr über sie zu lernen. Wir haben jetzt hier in diesem Gewässer bereits einige Delfine um uns herum, ich schätze 6 oder 7. Es sind auch Mutter und Kalb dabei. Einige sind gerade dabei zu fressen.
Etwa 20 Menschen sind auf dem Boot. Die Hongkonger Gesellschaft zum Schutz der Delfine organisiert die Touren regelmäßig, um auf die Situation der Delfine aufmerksam zu machen. Alle Passagiere lehnen ungeduldig an der Reling und beobachten die Meeresoberfläche. Dann tauchen die ersten Delfine auf. Der gerade aufgetauchte Delfin ist pink-rosa und groß gewachsen, erklärt Tyson Cheng. Er ist Vorsitzender der Hongkonger Gesellschaft zum Schutz der Delfine. Offiziell handelt es sich um den chinesischen weißen Delfin. Aber besonders die ausgewachsenen Tiere leuchten pink, weil ihr Blut direkt unter der Haut entlang fließt. Die Delfine sind bedroht. Ihr Bestand ist in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgegangen. Laut offiziellen Zahlen der Hongkonger Fischereibehörde waren es 2003 noch 188 Delfine. 2017 gab es dann nur noch 47 Delfine. Derzeit sind es noch ungefähr 40 Tiere. Das hat mehrere Gründe, erklärt Tyson Cheng.
The first one is pollution. So water pollution is especially serious in Hong Kong because
das erste Problem ist die Verschmutzung der Gewässer. Die ist in Hongkong besonders dramatisch. Jeden Tag fließen die ganzen Schwermetalle und andere Abwässer aus dem Perlfluss in die Gewässer Hongkongs. Ein weiteres Problem ist der Schiffsverkehr. Der Hafen von Hongkong ist einer der verkehrsreichsten Häfen der Welt.
So Hong Kong is one of the busiest ports in the world.
Das Boot der Hongkonger Gesellschaft zum Schutz der Delfine tuckert an riesigen Landaufschüttungen vorbei. Fast nirgendwo weltweit leben so viele Menschen auf so engem Raum wie in Hongkong. Mit Landaufschüttungen geht es Meter für Meter ins Meer hinein. Mehr Platz für die Menschen bedeutet aber gleichzeitig weniger Platz für die Delfine. Die Entwicklung entlang der Küste ist das größte Problem. Die Regierung plant immer mehr Landgewinnungsprojekte oder auch neue Brücken. Diese riesigen Infrastrukturprojekte führen zu einem Verlust der natürlichen Lebensräume der Delfine.
Lead to the permanent habitat loss for dolphins.
Der chinesische weiße Delfin, der eigentlich pink ist, war 1997 Maskottchen und Symbol bei der Übergabe Hongkongs von Großbritannien an China. Genutzt hat ihm das wenig. Die Hongkonger Gesellschaft zum Schutz der Delfine fordert vor allem zwei Dinge. Neue Schiffsrouten, besonders für die Hochgeschwindigkeitsfähren. Und ein zusammenhängendes Schutzgebiet für die Delfine westlich und südlich der Insel Lantau. Denn das ist die Heimat der pinken Delfine.
Axel Dorloff berichtete aus Hongkong.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Mal kurz eine Überweisung tätigen oder den Kontostand überprüfen. Dafür gibt es längst entsprechende Banking-Apps für das Smartphone. Nicht nur die Banken selbst bieten diese an, sondern auch Finanzdienstleister. Die Stiftung Warentest hat nun untersucht, welche Funktionen hier besonders hilfreich und außerdem auch noch sicher sind. Wie die Bankfilialen im Miniaturformat abgeschnitten haben, das schildert Dieter Nürnberger im Verbrauchertipp.
Sämtliche 19 Banking-Apps in dieser Untersuchung werden kostenlos angeboten, und zwar in jeweils zwei Versionen, herunterladbar für die Betriebssysteme Android und iOS. Für die Stiftung Warentest war es wichtig, dass die Applikationen den Nutzern die Bankgeschäfte erleichtern, auch im Vergleich zum herkömmlichen Online-Banking, so Kirsten Schikira. Denn eine mobile Nutzung sollte vor allem praktisch sein und Zeit sparen.
Ein Unterschied ist, dass die Apps zum Teil eben auch die technischen Möglichkeiten des Smartphones ganz geschickt nutzen. Also so kann ich zum Beispiel mit einigen Apps Rechnungen einfach nur abfotografieren. Dann baut sich automatisch eine Überweisungsmaske auf. Das erleichtert einem einige Bankangelegenheiten doch sehr.
Zu den Mindestanforderungen des Tests gehörte es, dass per Banking-App wenigstens Überweisungen und auch die Kontrolle von Kontoumsätzen der vergangenen 3 Monate möglich sein sollten. Wobei die meisten Applikationen deutlich darüber hinausgehen. Je mehr komfortable Funktionen vorhanden, desto besser die Bewertung. Einige Beispiele.
Autocomplete-Überweisung, das heißt, da brauche ich dann, wenn ich schon mal an jemanden überwiesen habe, nur die ersten Buchstaben einzugeben und schon füllt sich das ganze Formular von alleine aus. Es gibt PDF-Importe zum Beispiel und dann haben wir es auch positiv bewertet, wenn die noch andere Funktionen angeboten haben, zum Beispiel die Benachrichtigung per Push-Nachricht. Dann würde mir die App zum Beispiel mitteilen, wenn ich eine Überweisung erhalten habe.
Weitere Pluspunkte gab es, wenn die Apps auch SEPA-Überweisungen ins Ausland möglich machen. Und besonders wichtig für Nutzer, die mehrere Bankverbindungen haben, ist eine Multibanking-Funktion. Hier konnten vor allem die Applikationen von Finanzdienstleistern punkten. Die meisten Apps der Bankinstitute bieten dies nicht. Doch wie sicher sind die Banking-Apps für ihre Nutzer? Die Stiftung Warentest schaute sich zum einen das Datensendeverhalten an. Bei der Hälfte der Anbieter war dies kritisch. Hier werden Informationen über Endgeräte und Nutzer weitergeleitet, die nicht für das Funktionieren der App notwendig sind. Auch der Einsatz von Werbetrackern sorgte für Minuspunkte. iOS-Apps schnitten bei diesem Punkt übrigens schlechter ab als die Android-Konkurrenz. Entwarnung gab es hingegen bei der generellen Sicherheit. Gegen Fremdangriffe waren alle Apps in dieser Untersuchung gut geschützt. Warentesterin Kirsten Schikira.
Da haben wir nichts Bedenkliches gefunden. Nichtsdestotrotz sollten Verbraucher sich aber selber schützen. Und zwar ist es ganz wichtig, dass die ganzen Zugangsdaten nur in meiner Hand bleiben und eventuell so ein Zettelchen in die Handyhülle stecken, wo denn die Zugangsdaten für meine Banking-App verzeichnet sind. Sowas darf man nicht machen.
Des Weiteren sollte natürlich auch das Betriebssystem des Handys stets auf dem neuesten Stand sein. Und aus Sicherheitsgründen empfehlen die Warentester, Banking-Apps nicht in offenen WLAN-Netzen zu verwenden, wie sie etwa in Supermärkten oder auch öffentlichen Bahnen üblich sind. 4 Banking-Apps bekamen letztlich eine gute Bewertung, egal ob sie in der Android-Version von Google oder der iOS-Variante von Apple angeboten werden.
Vorne bei den Banken, die ihren Kunden Apps anbieten, lagen die GLSM-Bank und die Sparkasse. Und bei den Apps, die bankenunabhängig sind, waren Finanzblick, Online-Banking und Numbers vorne.
Dieter Nürnberger hat die Banking-Apps unter die Lupe genommen. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich meine Kollegin Christiane Kess mit den Informationen am Mittag. Dort geht es unter anderem um die Aufruhr in den USA. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.